Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.
Willkommen zu einer neuen Folge von Forza. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick. Und ich bin heute nicht mit dem Blair im Cemaili, sondern endlich wieder mal mit dem Florian Ratz. Hoi Florian, nach Zürich.
Sali Tobi, ins heisse Kansas.
Es ist unglaublich heiß. Kennst du so die Orte, wo es entweder eiskalt ist wegen der Klimaanlage oder unglaublich heiß, weil draussen, das ist genau, Kansas City ist genau so ein Ort.
Ich glaube, die Zürcherinnen und Zürcher oder die Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich genau so eigentlich. Also, wenn sie noch immer arbeiten mit Klimaanlage, bei uns ist es auch so. Aber bei euch ist es, glaube ich, noch ein bisschen feuchter, aber es ist auch brutal heiß hier in der Schweiz.
Ja, ich höre ja aus Zürich eigentlich nichts anderes seit Wochen aus. Das ist so heiß, es ist so heiß. Florian, wir haben ein bisschen, also ich habe nicht das beste Internet, muss man sagen, für wenn es dann wieder heiß Qualität ist, so, naja. Aber wir suchen jetzt einfach mal, wir haben gefunden, vor dem geschichtsträchtigen Spiel gegen Argentinien, dass wir zwei wieder mal miteinander reden. Und ich habe auch seit Wochen nicht mehr mit dir richtig geredet. Eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie es mit deinem Wohlbefinden aussieht.
Ich bin vor zwei Wochen so in das WM-Loch rein. Also meine Familie ist an der Ostsee und dann bin ich so in das WM-Loch. Es ist nicht so ein gesunder Schlaf-Wach-Rhythmus, habe ich langsam das Gefühl. Aber es hat mich gepackt. Es ist so viel cool. Ich weiß nicht, dabei schon mal WM gehabt mit so viel coolen Match. Also mit so viel Match, das weiß man, hat man noch nie gehabt. Das tut vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Aber also so K.O.-Runden-Match, wo nur eine 0-0 endet nach Verlängerung, schon so. Es macht echt Spass.
Ich nehme das sehr gerne mit. Nachher ist eine Pressekonferenz von Murat Yakın und Granit Xhaka, weil unser Gespändli Christian Finkbein hat gestern mal aus dem Nichts einen Rant gestartet, wie schlecht das die Spieler der WM finden.
Das ist
dann etwas erklärt wie du.
Das ist, weil auch nur die Schweizer sieht, vielleicht.
Wahrscheinlich ist es wirklich tatsächlich so. Mit was wollen wir loslegen?
Hey, mit Schweiz-Argentinien, also ist ja grossartig. Ich ha,
das ist
eine gute Idee. Es ist eine gute Idee. Nein, es ist ja grossartig. Ich habe immer noch das Gefühl, die Mannschaft, also sie sind im Viertelfinale, das ist historisch, das ist super. Das ist das, wo man das Gefühl hat, wo sie seit 15 Jahren anschaffen drauf. Aber ich traue der Mannschaft zu, dass sie noch mindestens ein grossartiges Spiel in sich drin hat. Und das Gute ist, das hat sie noch nicht gezeigt an dieser WM.
Da bin ich absolut bei dir. Der Blair und ich haben das ja auch mal noch in der letzten Woche, ich weiß nicht, in der letzten oder vorletzten Folge, dass man so das Gefühl hat, so dass das heldenhafte WM-Spiel, wo dann, weiss ich nicht, Granit Xhaka mit offenen Stülpen über den Platz humpelt in der 89. Minute, weil er noch heldenhaft einen weggerätscht hat und der Ricky und der Gregor Kobel eine Riesenparade hat und der Brill im letzten Moment noch das Goal schießt. So das heldenhafte Spiel, wo jetzt ein paar Nationen schon hatten, auch Argentinien, das hat die Schweiz immer noch offen. Oder ist noch schuldig. Und ich glaube, dass, also meine Hoffnung ist ähnlich wie bei dir, dass das möglicherweise morgen am Samstag könnte der Fall sein, also bei uns am Samstag, bei euch dann irgendeinem Sonntagmorgen früh oder dann vielleicht halt dann zwischen dem Halbfinale oder Finale.
Und ich traue ihnen nicht nur zu, dass sie das Spiel in sich haben, ich traue ihnen auch zu, dass sie für Argentinien richtig schwierige Gegner sind. Die Argentinier haben natürlich jetzt wahnsinnige Geschichten geschrieben. Also einmal haben sie es geschafft, dass ein kleiner Inselstaat für immer in die WM-Geschichte wird eingehen, oder? Also die Kapverden haben das auch selber geschafft, aber die Argentinier müssen ja auf dem Platz stehen, weil sonst zählt sie nicht richtig. Und das Zurückkommen von einem 0-2 im Achtelfinale und noch in der regulären Spielzeit 3-2 zu gewinnen und alle sind in Tränen aufgelöst. Der Lionel Messi heult nach dem Match, der Lionel Scaloni, der Trainer, heult nach dem Match. Ja, ich glaube, da, wenn die Schweizer vielleicht ein bisschen mutiger wieder auftreten, kann man den Argentinier richtig weh machen.
Ja, und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Also ich versuche ja da so seit Tagen zu sagen, dass Argentinien jetzt nicht die Übermannschaft ist. Also da hätte ich jetzt mehr Angst vor anderen Nationen. Weil auch, also taktisch ist ja das recht dürftig, was Argentinien bietet, oder? Sie haben einen unfassbar guten Lionel Messi am Ball. Aber sie haben vier, die verteidigen, sie haben so vier, fünf in der Offensive und noch einen dazwischen. Und das wäre es dann aber auch. Und wenn man dann die Offensive im Griff hat, was jetzt mir auch nicht, also ich habe mit Leuten geredet in den letzten Tagen, die mir sagen, sie gingen davon aus, Kolumbien sei ein schwierigeres Spiel gewesen für die Schweiz, weil halt auch viel mehr Tempo auf den Seiten, oder, wo zum Beispiel einen Ricardo Rodriguez könnte Mühe bereiten. Aber jetzt hat er den Rodrigo de Paul als Gegner. Und der ist jetzt also auch nicht mehr, soll ich sagen, der Flinkeste. Und vor allem ist er kein rechter Flügel und ist dort auf dem rechten Flügel. Also es ist so, ich habe so das Gefühl, die Mannschaft ist eigentlich über ihren Zenit von Argentinien. Sie hat immer noch mega viel Qualität, sie kann zuschlagen, sie hat logischerweise als Team funktioniert es, glaube ich, okay. Aber ich mache mir nicht so Sorgen, wie wenn wir jetzt gegen Frankreich oder ja, vielleicht auch England oder so würden spielen.
Nein, ich bin bei dir. Es hat drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Logischerweise Messi, oder? Also der Vorteil ist, er ist gar nicht mehr explosiv also, am Ball. Also er würde jetzt mit Rodriguez vermutlich gar nicht mehr irgendwie um die Ohren gross tanzen aus dem Stand. Das Problem ist, dass er halt einen halben Quadratmeter braucht, zum nachher den Ball zu senken oder den entscheidenden Pass zu schlagen. Das Zweite ist die Emotionen, die in dieser Mannschaft drin sind. Andere Teams, wo so fest heulen nach Match oder auch schon vor Match, haben das Gefühl, irgendwann mal ist die Energie durch. Oder, also weißt, wenn du so nach am Ausscheiden bist, und du hast ja gemerkt, oder, also vor allem Scaloni und Messi, die haben beide gewusst, das wäre das Ende von einer Ära gewesen, wenn sie jetzt ausgeschieden wären im Achtelfinale gegen Ägypten. Aber ich habe das Gefühl, die Argentinier, die ziehen Energie aus diesen Emotionen. Und wenn andere Teams in Panikmodus verfallen, machen sie das auch, aber das gibt ihnen wie die zusätzliche Energie, die sie sonst nicht haben. Oder? Also ein anderes Team, das weiss, wow, wir sind gerade dran, der grösste Fußballer der Weltgeschichte möglicherweise zu verabschieden mit einem 0-2 gegen den Underdog Ägypten. Oder? Die werden nervös, die machen Zeug, es gibt vielleicht eine rote Karte dazu. Und die schaffen es, die Panik in eine unfassbare Energie irgendwie reinzudrücken und dann zu sagen, okay, wir haben keine Flügelspieler, dann fuck it, dann ist halt Lionel unser Flügelspieler und der Rest, wir sind alle in der Mitte. Weil wir sind alles Zentrumspieler, dann sind wir halt alle in der Mitte und dann spielen wir ein ganz komisches 4-2-4, das noch nie jemand so gesehen hat, ausser irgendwie am 11 Uhr morgen, 5-Liga-Platz, dann müssen wir die vorne nicht mehr zurücksäckeln und die hinten nicht mehr führen und so. Aber die schaffen das Chaos so zu bändigen und für sich zu nutzen. Und das andere ist, also und das dritte noch, die beiden Außenverteidiger dunkel mehr, die sind knackbar. Und ich habe fast, also ich nehme nicht an, dass es der Murat Yakin macht, aber warum nicht ein Doi und Okafor auf den Flügel und dann richtig gut zu geben, weil über außen sind sie einfach verletzbar und vorne sind sie besser wie hinten. Also weißt du, so, natürlich darfst du Lionel Messi keinen Raum geben, aber ich glaube, du musst wieder mehr probieren und mutiger spielen als gegen Kolumbien.
Das gehe aber davon aus, dass das auch werden realisieren, oder? Also ich glaube schon, dass man in die Richtung wird gehen. Denen Doi wird sicher spielen. Okafor sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil ich habe das Gefühl, der hat jetzt nicht mehr so allzu viele Minuten vor sich in seinem Turnier. Wenn du auch siehst, wer jetzt reingekommen ist gegen Kolumbien, das Vertrauen von Murat Yakin ist klar an welchen Spieler, dass er das verteilt und ja, meine Rolle vom Noah sieht. Weil, also, eigentlich auf dem Papier wäre ja eine sehr, sehr starke Alternative auf der Ersatzbank von der Schweiz. Aber ja, viele Chancen bekommt er offensichtlich nicht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sich das wird ändern. Also würde mich mega überrascht, wenn jetzt plötzlich in der Stadt dafürst du im WM-Viertelfinale.
Mir auch. Also ich glaube nicht daran, ich fände es noch cool. Nicht, weil
was
ich
hast du denn gegen Ruben Vargas? Der ist ja auch flink.
Das ist, ja, genau. Aber ist er dann wieder fit? Also hat man ja das Gefühl gehabt, oder ist er, gegen Kolumbien hat man gesagt, er ist nicht ganz fit. Nein, aber ich finde auf jeden Fall, dann ist es halt Ruben Vargas. Aber einfach so gegen Kolumbien, also das muss im Stadion, ich weiß nicht, die müssen auch erschöpft gewesen sein nach dem Spiel, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist so ein Spiel gewesen, wo man ja gemerkt hat, beide Teams, sie wissen, eine Hundertstel Sekunde kann das entscheiden. Und genau so haben sie geschuttet. Oder? Gegen Führer hoffen wir, dass irgendeiner mal durchdribbelt, aber wir gehen sicher nicht mehr als zwei Leute in den gegnerischen Strafraum, sonst fehlen die uns hinten. Es ist so, das Zentrum von der Schweiz hat mir für einmal irgendwie nicht gefallen. Also, und ich habe auch nicht gewusst, haben sie alle den gleichen Matchplan gehabt, als sie aufs Feld gelaufen sind. Weil der Granit hat seine immer wieder Führer gewunken in ein Pressing, das nachher überhaupt nicht funktioniert hat. Und der Rest hat gesagt, ah, nein, aber wir stehen doch hinten. Dann hat man sich so wahnsinnig auseinanderziehen lassen. Irgendwie für einmal hat es mir irgendwie gedacht, die Mitte, also Kolumbianer hat es wirklich geschafft, die Mitte irgendwie so auseinanderzunehmen, dass sie dort wahnsinnig viel reingekommen sind, ohne dass dann vorne viel passiert ist, weil die Abwehr top war von den Schweizer, oder? Richtig, richtig gut. Aber es ist so ein Spiel, wo du bei beiden Mannschaften extrem gemerkt hast, wahrscheinlich ein Fehler könnte es entscheiden, darum wollen wir ihn unbedingt nicht machen. Und ja, eben, ich hoffe jetzt, dass sie gegen Argentinien wieder mehr sich selber vertrauen.
Der Granit Xhaka hat ja eigentlich den Fehler gemacht. Er ist einfach nicht ausgenutzt worden von den Kolumbianern. Also dort kurz vor Schluss, also das ist ja, ich habe das nochmal nachher gesehen, die Wiederholung, nachdem wir geschafft haben und Podcast aufgenommen, denke ich, also eigentlich musst du den machen und dürfte eigentlich der nie passieren. Mich nimmt es auch Wunder, wie es um das Verhältnis zwischen dem Granit Xhaka und dem Adon Yashari steht, nach dem Kolumbien-Spiel. Ich glaube, da ja, ist recht die Tonalität stark auf dem Platz. Sieht sie dann auch in der Wiederholung, oder?
Aber ja, aber ist es nicht mehr der grosse Bruder, wo einem Kleinen sagt, hey, Junge, du musst ein bisschen mehr kommen, ich weiß es nicht. Es wäre ein sehr harter Bruch von, ich sehe mich total in ihm wieder bis... Du bist ein absoluter Klüpperli-Sack, oder? Das war jetzt sehr hart. So, ja.
Ich muss schnell, ich habe etwas versprochen, nämlich in dieser Podcast-Folge. Wir nehmen die heute am 10. Juli auf. Und ich habe eine sehr, sehr, sehr liebe Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, ihr Bruder ist ein sehr, sehr treuer Zuhörer von uns und findet uns super. Und sie hat ihn gefragt, ob sie ihm sozusagen ein Geburtstagsgeschenk organisieren kann, dass wir ihm alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und der heisst Dori, 24, aus Zürich, natürlich. Und ja, auf dem Weg wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Florian sicher auch.
Absolut, Dori, alles Gute zum Geburtstag, 24, super Alter. Ich mag mich noch dumpf erinnern.
Hast du noch alles vor dir? Noch alles vor dir. Ja, aber also sind wir ein bisschen zu fest euphorisch in Sachen die Schweiz hat eine Chance, wir sehen das WM-Halbfinale für die Schweiz vor uns. Oder ist es wirklich so, wie wir sagen, dass es eigentlich auf dem Papier eine recht ausgeglichene Sache könnte sein, wenn man halt den Lionel Messi irgendwie in den Griff kriegt? Und Zusatzfrage, wer würdest du auf den Lionel Messi ansetzen? Also der hat ja jetzt schon 40 Jahre Erfahrung mit Leuten, die ihn mal decken. Wie würdest du das lösen?
Wow, also grosse Frage. Ich habe keine Trainerlizenz. Ich weiss noch, ich bin an der WM 2018 in Toliatti an der Volga gesessen, bevor wir abgeflogen sind, Richtung St. Petersburg für das Achtelfinale gegen Schweden. Und wir haben gedacht, wir sind dort geguckt und der Samuel Burger noch von der NZZ da ist noch, hat gesagt, hey, wir haben noch ein ganz langes Turnier vor uns. Jetzt bleiben wir schon Wahnsinn, wir bleiben ja mega lang da. Und das, dann war es relativ kurzfristig ein Abflug gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, Marokko hat vor dem Portugal-Spiel 2022, wann haben sie dort ausgeschaltet? Die haben ihre Achtelfinale vor der Schweiz gespielt und wären ja der nächste Gegner gewesen von der Schweiz, wenn die Schweiz weitergekommen wäre. Haben sie Spanien ausgeschaltet?
Mhm.
Genau. Und yes. Auch, und,
ja, das ist gut
möglich. Oder?
Ja.
Ich glaube, oder? Ich glaube, und wir mhm. sehen, dass es sicher ein Eckball-Goal war, weil Marokko hat dort, glaube ich, nur Eckball- oder Freistoß-Goal geschossen. Und dann haben wir auch gedacht, wow, wir kommen richtig weit. Und dann ist ja dann auch, die Koffer sind dann relativ schnell gepackt worden. Also von dem her, Gefühl, bei Weltmeisterschaften nützen einem gar nichts. Aber ich glaube, es ist wirklich ganz objektiv. Hat die Schweizer Mannschaft hat die Fähigkeiten, diesen Argentinier richtig Probleme zu bereiten? Sie hat aber auch die Fähigkeit, nach 10 Minuten 0-1 hinterzulegen und dann wird es wahnsinnig schwierig. Also, die Argentinier sind keine Nülpen. Die können, das ist eine gute Mannschaft, das haben sie jetzt bewiesen. Aber sie sind nicht 4 Jahre besser geworden seit der WM, seit dem Weltmeistertitel. Also sie sind halt wirklich 4 Jahre älter geworden und sie haben ihre Schwachstellen. Und sie haben ihre Schwachstellen, finde ich, an Ort, wo die Schweiz ausnützen kann. Also ich finde, das Schweizer Mittelfeld müsste eigentlich am argentinischen Zentrum überlegen sein. Und ich finde, über außen kann man etwas machen. Der Breel muss ein bisschen weniger traurig allein vorne umeinander stolpern, dann muss ihm ab und zu mal jemand helfen. Sagen, komm Breel, wir machen zusammen mal etwas, du musst nicht immer den Ball allein vorne heben gegen 2 Kleiderkästen, oder wie das gegen Kolumbien war. Das ist ja, also dass der noch ist er noch gelaufen durch die Mixzone, ich denke, der muss ja wie ein Schwergewichtsboxer nach 12 Runden sich fühlen.
Mal, also er ist absolut solid gelaufen.
Ja.
Ja. Man muss aber jetzt ehrlich, so ein Lisandro Martinez oder so ist jetzt auch nicht gerade zwingend ein Kleiderkasten. Ohne dass ich
nein, nein, also es sind andere Gegenspieler als gegen Kolumbien. Ja. Nein, ich finde, man darf schon ein bisschen an die Schweizer glauben.
Und wie kriegst du Lionel Messi in den Griff?
Aha, ja, das hast du mich auch noch gefragt.
Ja.
Das haben ja alle, also Rucksäcke funktionieren irgendwie nicht. Ich glaube, ich würde ihm gar keinen Rucksack geben. Ich würde eher probieren, wenn man selber den Ball hat, so zu shooten, dass man den Vorteil ausnützt, dass der Lionel Messi auf dem Platz ist. Der Nachteil, dass er auf dem Platz ist, wenn er am Ball ist, da kannst du ein, zwei Szenen wieder haben. Das ist einfach gar nicht zu verhindern. Weißt du, ich meine, in Katar sind sie doch auch kurz vor dem Ausscheiden gewesen in der Gruppenphase. Und dann haben sie gegen Mexiko, ist es Mexiko gewesen?
Ja.
Ach, ich bin so schlecht, nicht zu erinnern. Genau. Und ein grausamer Kick, oder? Irgendwie nur gestreckte Grätschen von halb hoch hinten, irgendwie auf Bauchhöhe. Also eine halbe Beizenschlägerei. Und du hast den Lionel Messi nicht gesehen. Du hast ihn einfach nicht gesehen. Und wer entscheidet nach dem Spiel, weil er irgendwo aus dem Mittelfeld führen spaziert, auch. Oder plötzlich ist an der Strophe umkanten, zack, das Spiel ist entschieden. Und ich glaube, das kannst du nur verhindern, wenn alle mega, mega konzentriert immer sind und wissen, hey, der taucht plötzlich irgendwo neu auf. Du musst halt immer schauen, wo ist er. Aber eigentlich einfach den Rucksack dem mitgeben, ich weiß es nicht. Er wird ja als der beste Spaziergänger vom Weltfußball beschrieben, oder? Ja, und ja. Es stimmt. Und ich hab mal geschrieben, eigentlich müsste man für ihn an seine Schutthose müsste man noch Hosensäcke machen, weil dann hat er nämlich das Hemd drin und dann würde er noch ein bisschen pfeifend umeinander laufen. Du schaust ihm manchmal zu und denkst, ja, macht er überhaupt noch mit. Und dann kommt er plötzlich. Ja, ich weiß nicht, oder wie hast du die Lösung? Willst du ihm den Rieder auf den Rücken schnallen, oder?
Weil der ja, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht so etwas in die Richtung könnte planen bei den Nazi. Ja, Rieder ist wirklich sehr gut. Aber dann ist der Breel wieder sehr allein vorne, wenn der Fabian Rieder sich die ganze Zeit um den Lionel Messi muss kümmern. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass man wird umdenken, was man für eine Lösung kann finden. Weil es ist ja schon jetzt immer eigentlich so gewesen, dass man sich nicht kleiner macht als Gegner, aber dass man sich schon taktisch anpasst an den Gegner. Und ich wüsste nicht, wieso das anders soll sein, gegen Argentinien. Aber ja, ich glaube jetzt auch, das Zusammenspiel Grani, Tremo, Freuler, dass man das jetzt nicht irgendwie auseinanderreißt, um irgendeinen Bewacher, ein Team Bewacher wird oder so. Ich bin gespannt. Also ich meine, gerade die Defensive hat ja so ein grosses Selbstbewusstsein von der Schweiz. Also Manuel Akanji, habe ich das Gefühl, wird von Spiel zu Spiel noch 10 cm grösser. Ricky ist einfach in seinem siebten Frühling und der Nico Elvedi, also der ist komplett on fire und Denis Zakaria hat jetzt auch endlich sein Platz gefunden. Gregor Kobel hat endlich mal auch irgendwie so seinen heldenhaften Moment gehabt im Schweizer Libri. Also die fünf hinten, also denen musst du, glaube ich, die musst du jetzt zwingend noch anzünden für das Spiel morgen.
Jetzt habe ich nicht genau gehört, weil du verhakt bist. Ja, jetzt höre ich wieder, was man nicht muss anzünden muss. Die Kerze in
Defensive.
Der Kirche, oder?
Defensive. Die Kerze in der Kirche können wir sehr gerne anzünden. Defensive. Rein aus Motivationsgründen musst du nicht anzünden.
Nein, ich habe, also Nico Elvedi ist so ein Turnierspieler. Ich finde das wirklich faszinierend. Dann sieht man ihn auf dem Platz und dann denkt man plötzlich, wow, der hat ja richtig Präsenz. Und ich finde, er hat auch gegen Kolumbien so die beste auslösende Pass hat der Manuel gespielt, der Akanji. Das Kanrempf, das ist super, wie der zwischen den Linien durchspielen kann. Aber der Nico hat viel mehr Verantwortung übernommen als sonst im Spielaufbau auch. Also vor dem Fernsehen hast du gedacht, wow, das ist... Dann müsste ich eigentlich kurz vor einem Transfer stehen zu einer richtig grossen Mannschaft.
Ja, also es würde mich überraschen, wenn der keinen Transfer macht, den Sommer. Bei mir kommt da immer so ein Sandhürli und sagt, trying to reconnect. Ich hoffe, irgendwie komme ich an bei dir in Zürich. Du wirst mich ja jetzt fragen, was mit dem Schuhmann Zambi ist, oder?
Genau, ich frage dich, was mit dem Johann Zambi ist. Genau. Was ist mit ihm?
Und ich kann es dir nicht sagen. Es wird das Geheimnis daraus gemacht. Ich glaube, man tut das auch bewusst jetzt als Mittel einsetzen, um vielleicht ein bisschen eine Ungewissheit zu schaffen gegenüber dem Gegner, gegenüber Argentinien, weil es ist ja doch ein grösserer Unterschied, wenn jetzt die Schweizer Offensive mit dem Johann Zambi spielen würde. Ich muss aber ehrlich sagen, so wie ich das gehört habe, so die Infos, die ich bekommen habe, auch schon dann relativ schnell nach dem Training, wo der Unfall passiert ist, dass ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der vor einem Final nochmal wieder auflaufen und selbst in einem Final oder einem Spiel um den dritten Platz gibt es, glaube ich, nur mit dem einen oder anderen Medikamentchen.
Ja, das ist, und für ein WM-Final würde man es vielleicht machen und sonst würde ich sagen, in diesem Alter nicht mit Medikamenten, weil es kann so viel kaputt gehen. Aber es ist auch eine verrückte Geschichte, wo wir ins Turnier steigen oder wird darüber diskutiert, ja, da dürfen wir nicht von Anfang an schütten, weil er ist der beste Einwechselspieler, den wir haben. Und dann verletzt er sich und es ist völlig klar, dass die Mannschaft ohne ihn im Moment eine halbe Klasse schlechter ist. Hast du ihn in der Startaufstellung gehabt vor dem ersten WM-Spiel?
Ich habe ihn eigentlich in jeder Startaufstellung gehabt, weil er dann in den Testspielen alle gespielt hat. Also ich habe dann schon gefunden, man hat es dann irgendwie in einer Art begriffen, dass er doch auch könnte helfen über 90 Minuten. Und man auch vielleicht ab und zu mal den SC Freiburg verfolgt hat, dass man den könnte auch auf einer Position und im Lead spielen lassen. Und hat dann schon gedacht, er ist von Anfang an, er ist aber schon, also ich meine, die Kritik dann im letzten Testspiel gegen Australien, wo er ja mit das Goal mitverschuldet, weil er nicht richtig gut presst vorne drauf, und dann eins nach dem anderen passiert. Die war ja schon an ihn gerichtet gewesen, auch, zumindest vom Captain. Und dort hatte ich dann so ein bisschen Zweifel gehabt für das erste Spiel, aber also irgendwie, für mich war eigentlich immer klar gewesen, dass der muss von Anfang an spielen. Und bei den anderen Spielern ist es ja eher so, dass die sich jetzt ein bisschen das Turnier müssen kämpfen müssen. Also an denen hier hat aus meiner Sicht überraschend Mühe gehabt, sich ins Turnier reinzuspielen, obwohl ich ja irgendwie seit einem Jahr erzähle, das ist eigentlich der beste Offensivspieler, den die Schweiz hat.
Ja, der Giorgio Contini hat das ja zweimal gesagt und das macht für mich Sinn, dass es halt gerade für einen Spieler wie der Ndoye, wo auch das Gefühl muss haben, dass er wichtig ist und dass er in Form ist. Also er muss sich glaub, selber glauben, dass er in Form ist, damit er in Form kann sein. Dass es halt nach so, nach, was, vier Trainer haben die gehabt dort? Nach einer Saison, wo
vier, gut ja.
angefangen hat für ihn ja. und dann am Schluss, ja, Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Also ist, und er hat nicht beim FCZ geshootet. Das muss man ja auch noch sagen. Ja, dass er...
Zum Glück nicht.
Dass er wie so Anlaufzeit braucht. Und ich glaube, er hat jetzt so ein paar Szenen gehabt, wo er selber für sich Mut schöpfen kann. Also ich glaube, er kommt so ein bisschen Spiel für Spiel. Ja.
Also, seine Schwester hat übrigens einen riesen Husky dabei. Der nimmt sie überall mit. Der ist jetzt schon in Vancouver gewesen und ist jetzt gestern mit uns in Kansas City gelandet.
Husky in Kansas City.
Ja, auch er war ein bisschen schockiert über die Temperatur, habe ich das Gefühl gehabt, nach dem ersten Gassi gehen im Flughafen.
Ja. Ey, und ihr, also was ja ein Tipp ist noch für die Schweizer, wenn einer durchgeht im Strafraum, dann kann man ihn zurückziehen, oder? Weil dann läuft Lionel an, dann ist 50-50, ob er reingeht oder nicht.
Ja, auf das würde ich mich jetzt nicht. Aber ich habe eher das Gefühl, mir hat das gestern jemand gesagt, Argentinien kommt relativ viel Penalty über. Ah, für sie zugesprochen. Jetzt muss ich mir das nochmal. Ja. Ja, es ist noch früh da, Entschuldigung.
Genau.
Ja, was haltest du von dieser Verschwörungstheorie, die seit Katar umgeistert, dass FIFA ein Drehbuch nach Argentinien geschrieben hat? Also ich muss ja schon ehrlich sagen, das Futter ist schon da. Also ich bin ja bei dem Holland-Argentinien-Spiel im Stadion in Katar und das ist schon, ich sage jetzt mal, durchaus eine komische Angelegenheit gewesen. Also jetzt nicht irgendwie, um das nochmal noch beführen oder so, aber es ist keine gute Schiri-Leistung gewesen, einfach so in dem als Einzelspiel. Und also die Ägypter, aus irgendeinem Grund hat es ägyptische Journalisten gehabt im Schweiz-Kolumbien-Spiel. Die hätten ja eigentlich sollen beim Ägypten-Argentinien-Spiel sein. Aber es hat auch beim Schweiz-Kolumbien-Spiel ägyptische Journalisten gehabt. Und also die sind fast amok gelaufen
in der
Medienzone, wo wahrscheinlich, ja. Falsch spekuliert. Und die sind wirklich fast durchgedreht, dass das Goal zurückgezogen worden ist, was die gemacht haben.
Jo, ach komm, also dass es der FIFA wohl ist damit, wenn der Lionel Messi weit kommt, ich glaube, davon kann man ausgehen. Weil das ist halt der Posterboy. Aber ja, ich bin jetzt so total Verschwörungstheoretiker. Das hat ja gestern geheißen, wo ein ganzes argentinisches Schiedsrichterteam die Franzosen pfiffen hat. Das ist klar, die pfiffen jetzt der Franzose aus dem Turnier raus. Hat ja dann auch nicht so ausgesehen, oder? Ist eine gute Schiedsrichterleistung gewesen, außer die 3 Minuten Wartezeit für die Penalty von Mbappé, aber sonst ist das gut gewesen. Jetzt kann man sagen, okay, der Marokkaner hat so weichgekocht geschuttet, dass man ja nicht einmal die Chance gehabt hat, irgendwie 4 Penalty für uns zu pfiffen, oder? Wenn du nicht in den Strafraum kommst, kannst du halt einfach keine Penalty geben. Ja, dass die Grossen ab und zu einen Bonus haben, das glaube ich, aber ich ja, total Verschwörungstheorien finde ich schwierig.
Und ich habe es auch noch krass gefunden, wo der Luis Diaz dann in der Mixzone kommt und sagt, ja, gratuliere an die Schweiz, verdiente Sieger, knappes Spiel. Aber wir wünschen ihnen Glück, weil es wird nicht einfach jetzt gegen das Argentinien mit all dem, was rundherum abgeht. Das finde ich dann schon, wenn so der Star von einer Nation, klar, Kolumbien, Argentinien hat gewisse Rivalität, und wenn dann auch der Schiri-Chef von der FIFA, der Colina, muss oder sich gezwungen fühlt, irgendein Statement abgeben, dass man von niemandem irgendwie beeinflusst ist, das ist ja schon, also das hat ja nochmal eine neue Qualität gewonnen jetzt in den letzten Tagen.
Gut, und da kann der Herr Colina natürlich seinem Präsidenten, Herrn Infantino, eine Dankesmail schreiben. Also das, ich meine, in dem Moment, wo du zum ersten Mal in der WM-Geschichte seit die automatische Sperre für rote Karte geht, die Sperre wegnimmst. Und also für mich war der Höhepunkt, wo der Chef von der unabhängigen Disziplinarkommission noch so ein Statement rausgelassen hat, um die UEFA anzugreifen. Und wirklich der letzte Punkt ist, die UEFA sind alles Heuchler, weil in europäischen Wettbewerb werden auch die ganze Zeit rote Karten angeschaut und da werden auch Sperren weggenommen. Oder? Und man lässt einfach aus, dass es dann darum geht, ist etwa 3 Spiele gesperrt oder 4 oder 2. Und die eine Sperre, die wird nie gestrichen. Also der Kampf FIFA UEFA, der ist episch. Aber ich meine, also der Herr Colina, wenn jetzt der Herr Balogun nicht geschootet hat gegen Belgien, weiß ja nicht, ob der Herr Colina hat müssen gehen Verschwörungstheorien entgegentreten. Aber in dem Moment, wo du merkst, die FIFA, ja doch, tatsächlich, sie schrubbt an den eigenen Regeln, dann unterminierst du natürlich. Also, du hast die Schiedsrichter enteiert. Also, wir müssen ja nicht nochmal alles durchdiskutieren, aber in dem Moment, wo du merkst, okay, es ist ein wahrer Schiedsrichterentscheid und man kann dann trotzdem etwas dran schrauben, dass dann jeder, der verliert und die Ägypter haben, wirklich Pech gehabt. Und das, ich finde, dass die Regeln, die gibt es und ich finde die nicht gut, dass es egal ist, wie lange das ein Spielzug geht, also zwischen einem Foul und dem Goal. Also ich finde, wenn du zuerst das Foul anschaust, nachher musst du sehen, im Warum, wie sie im Schnelldurchlauf ganz schnell weiter führen, spülen, und jetzt sind wir beim Goal, jetzt schauen wir noch das Goal an. Es hat die Möglichkeit gegeben, das ägyptische Goal zu verhindern. Also der eine oder andere Argentinier hat die Chance gehabt, einzugreifen. Es war nicht ein Foul vor dem Strafe von Argentinien, steil zu spielen und Goal. Aber ja, die Regel gibt es. Und der Ägypter sagt, ja, dann hättest du bei uns auch ein Foul geben gegen den Salah. Ist es ein Foul? Ist es dann ein Penal? Also weißt du, das ist einfach, die Regeln ist doof. Aber ja, die Verschwörung dort glaube ich nicht. Und Ägypten führt trotzdem 2-0. Du ich kannst stand. Das Spiel trotzdem über die Runde bringen. Also sind nicht nachher 3 Penal die Pfiffen worden. Ja.
Du, was, wenn wir noch schnell beim Fall Balogun und FIFA und so sind, dass jetzt der Engländer 2 Spielsperren bekommt, versteht das irgendjemand?
Ich? Nein, ich habe etwas gestaunt, wobei, aber wenn du die Grätsche anschaust, natürlich, er rutscht über den Ball, aber das Bein ist nicht wegen dem Ball gestreckt. Auch wenn er ein bisschen tief runter trifft. Wahrscheinlich ist es sogar noch schlimmer, wenn er einen weiter runter trifft. Dann trifft er nämlich auf Knöchelhöhe. Es ist ein krass. Also ich wär krank geschrieben, wahrscheinlich 2-3 Wochen, wenn er mich so getroffen hätte, wie vorne bei der S-Bahn. Also ich wäre nicht mehr aufgestanden nachher. Nein, ich finde schon, es war eine brutale Grätsche gewesen.
Okay. Gut.
Aber vielleicht gehen es um 2. Dann können sie gegen die 2 Einsprüche heben, dann können sie meine wegnehmen, dann können sie sagen, sehen da alles fair.
Nein, ich glaube, die 2 sind jetzt fix. Ich habe nicht sind das Gefühl, fix. Dass... Der Spieler ist ja zu wenig gross. Mhm. Ist, und kein Amerikaner. Aber vielleicht könnte Balogun ja noch für die Schweiz spielen, jetzt morgen. Vielleicht könnte es so ein Joker sein, als Ersatz und der Brill.
Also, die Balogun-Geschichte ist ja so, also ist ja schon... Ich meine, das Grossartige ist, dass sich der Herr Trump einsetzt für jemanden, der nur für die USA kann spielen kann, wegen dem Birth Citizenship Gesetz, wo er selber dagegen ankämpft, oder? Also im Balogun, seine Mutter hat ja nur ihn in den USA geboren, weil sie zu schwanger war, um zurückzufliegen. Die hätte eigentlich heim. Dann wäre er gar nicht amerikanischer Staatsbürger. Oder? Aber wenn du in den USA geboren bist, hast du das Anrecht, Bürger zu sein. Und der Donald Trump, der US-Präsident, geht ja gegen das Recht massiv vor. Oder? Und dann setzt, also das ist das eine, was so lustig ist daran. Und das andere, was ich wirklich ein bisschen traurig finde, ist, ich glaube, wenn du Amerikaner bist und du hast gerne Fußball, und von denen gibt es schon auch ein paar, oder? Also natürlich Großteile, keine Ahnung, aber und dann hoffst du ja deine Mannschaft jetzt oder Heimvorteil und nachher shooten sie cool. Und du kannst endlich deinem Nachbarn sagen, hey, schau mal den Sport, wo du mir immer auslachst dafür, der ist im Fall noch lässig und so. Und dann sitzen 33 Millionen vor dem Fernsehen und schauen sich das an. Und ich habe das Gefühl, dass also Donald Trump hat es nicht kaputt gemacht, die WM. Die ganze Welt hat es gehasst. Die Belgier sind endlich mal motiviert gewesen. Die haben endlich mal gewusst, warum sie überhaupt auf einem Fußballplatz stehen. Nämlich, um jetzt die Ami zu schlagen. Und damit sie können coole Insta-Posts machen können, wenn sie sie schlagen. Und die Amis sind so schlecht gewesen und so überfordert mit der ganzen Situation. Also, viele Leute zuschauen eh schon, dann noch die ganze Balogun mischt. Dass sie so schlecht geshootet haben, dass jeder, der den Match gesehen hat, gesehen, dass sie richtig schlecht sind. Du musst kein Fußballkenner sein. Also, du kannst auch Baseball schauen das ganze Jahr. Also, für die ist es wirklich richtig. Die tun mir ein bisschen leid.
Ja, geht das so?
Ja, finde ich schon. Also der Donald Trump hat nicht die WM richtig kaputt gemacht, richtig mit Anlauf.
Ja, solange die WM nicht kaputt macht für die Schweiz, ist alles in Ordnung. Wie siehst du eigentlich, vielleicht zum Abschluss noch, das Einordnen historisch, was wäre, wenn der Lionel Messi in die Rente geschickt wird von der Schweizer Nationalmannschaft?
Das, also wenn man es so lässig findet, wenn die eigene Nationalmannschaft im Ausland auch ein bisschen ab und zu mal thematisiert wird, weil das ist eine riesige Geschichte. Also ich glaube, da können wir uns, dessen sind wir vielleicht uns, wenn wir einfach in der Schweiz hocken und so und bei Super League schauen und damals Nazi am Fernsehen, das können wir gar nicht fassen, wie gross das die Figur Messi ist. In dem globalen, also wie viele Geschichten jeden Tag da rausgehauen werden und jetzt gerade noch in den USA, und das ist ein Turnier von den Superstars, die glänzen praktisch alle, außer sie spielen für Portugal. Das wäre dann ein tränenreicher Abgang, oder? Also er würde garantiert sicher heulen, die ganze Nazi würde heulen, du hast sicher ein ganzes Stadion voller Argentinierinnen und Argentinier, die würde heulen.
Also meinst du, Schweizer Nazi würde auch heulen?
Das von Glück?
Nein, weil der Messi zu
wegen Messi? Nein, das glaub ich jetzt nicht. Das glaub
eben.
Nicht.
Aber weil du hast gesagt Nazi, also hast du gemeint Argentinien?
Aha, ja genau, die ganzen argentinischen Spieler würden heulen und das war so eine grosse Geschichte, oder? Und die Schweiz wären sozusagen die ihn verabschiedet haben. Das wäre ein Match, wo wirklich lang wird nachhallen. Es wäre an jedem Turnier, wo die Schweizer mitmachen würden, würde es heissen, das ist die Mannschaft, selbst in 30 Jahren. So. Ah ja, damals, das ist die Schweiz, die haben dort noch den Messi verabschiedet. Also du kannst dich ein bisschen unsterblich machen. Und zwar nicht, weil du als Schweiz in Halbfinale kommst, das interessiert einen an der Grenze niemals. Oder? Aber so, also jetzt schnell, aber in 4-5 Jahren schon nicht mehr. Aber du bist nicht nur in Halbfinale gekommen, sondern du hast dabei auch noch den Lionel Messi verabschiedet. Du warst bist nicht nur im viel zitierten Geschichtsbuch, das ist ja so schrecklich, aber du bist also in der Chronik von ganz vielen anderen Ländern auch noch drin.
Ja. Ja, ich fände es auch noch also, da hättest du den Mahrez bei Algerien, nachher der James Rodriguez und jetzt der Lionel Messi. Ist doch aus.
Ja.
Könnte sich sehen lassen. Ich glaube, die Schweiz wird immer noch, ich weiß nicht, wie du das oder wie ihr das aus der Schweiz wahrnehmt, aber die Schweiz ist eigentlich immer noch eine Randnotiz an dem WM-Turnier. Ich habe so das Gefühl, alle reden über Haaland und Mbappé und Olysee und Zeug und Sachen und England. Kommt der Fußball endlich heim auf England? Aber dann kommen jetzt irgendwie so, oh, die Schweiz ist ja auch noch dabei. Die sind einfach so der Gegner von Argentinien.
Ja, aber sie shooten halt auch so. Also es sind halt... haben sie nicht den grossen Gegner gehabt. Also sie haben zwar einen Gastgeber gehabt, aber der kleinste von diesen drei. Sie haben keine hochemotionale Wende gehabt in irgendeinem Spiel. Das Penaltyschiessen gegen Kolumbien, das ist... Ja, es war ein Penaltyschiessen, aber in Europa werden viele Leute schon geschlafen habe, weil der Match egal war und sie sind vor dem Fernseher eingenickt oder sie haben sich den Wecker gestellt für das Penalty-Schiessen. Ja, sie haben halt nicht das Spiel, wo, und du hast rundum alles so Spiel, oder? Eben, du hast die Argentinier, die zurückkommen von einem 0-2. Du hast die Belgier, die zurückkommen von einem 0-2. Du hast Amis, die super sputen und nachher völlig in sich zusammenfallen mit einem Skandal rundum. Du hast ja, Brasilien ist halt Brasilien und die heulen halt, wenn sie ausscheiden. So, oder? Die Deutschen haben wenigstens einen absoluten Clusterfuck angelegt, sodass man jetzt noch irgendwie 3 Monate lang darüber diskutieren kann, muss der neue Nationaltrainer als Red Bull-Büchse an der Seitenlinie stehen, damit man es sich leisten kann. Ja, alles, oder es gibt alles so die Geschichten. Und die Schweizer liefern halt keine Geschichte, die außerhalb der Schweiz interessant ist. Wirklich nicht, ganz ehrlich nicht. Das ist ja okay, wir sind im Viertelfinale. Es sind ganz Haufen andere nicht. Also
es ist jetzt Zeit, um das andere machen, oder? Würde ich sagen.
Genau, ja, absolut. Und wenn rausgehen, dann gross. Also dann, indem man alles probiert hat. Also, weißt du, so richtig, nicht einfach 0-1, 75. oder so, sondern ich fände es toll, wenn sie etwas würden probieren und es würde merken, dass sie etwas probieren.
Ich glaube, nochmal eine Verlängerung und Penaltyschiessen würde ich nicht überleben. Aber ich bin einfach da so offen.
Es wäre nicht so wie, ich bin am nächsten Tag im Büro gewesen, oder mit, und dann sind alle recht traurig gewesen im Büro, weil die Leute, die für die Druck, nicht weil die Schweiz weitergekommen ist, sondern die die Druck die Zeit gemacht haben, man hat es wirklich rausgestüdelt, man ist noch irgendwie, ich weiss nicht, ob man noch bei der Druckerei Leute irgendwelche Früchtekörbe vorbeigeschickt hat, man hat alles gemacht, oder bis Ende Verlängerung hat man es können offen halten und dann Penalty schiessen nicht mehr, oder die paar Minuten, es ist einfach nicht gegangen und das hat, und von dem her darfst du diesmal von da aus, darfst du einfach, für uns ist es jetzt egal. Wir schlafen eh nicht in dieser Nacht. Ja. Aber ich würde es auch gönnen, wenn es vorher
genau
ist.
Und sonst blick.ch gibt es auch noch online, um alles zu lesen.
Genau, nein, ja, unbedingt.
Florian, es gibt ganz viele Leute, die uns in den letzten Tagen schreiben oder auch mir schreiben, sie wollen unbedingt mal wieder ein Update haben zu der Super League, zu GC, ganz viele Sachen passiert, FCB, neue Spiele und so weiter. Wenn wir das jetzt machen, machen wir das in den nächsten Tagen mal, weil ich glaube, der Hunger danach ist gross.
Können ja ganz schnell, also bei GC bin ich gewesen, wo sich die Bridge Football Group, es ist der Name, irgendwann wird er mir im Kopf lieber Bridge Football Group vorgestellt hat, beziehungsweise der Ludovic Delecha, wo als CEO von dieser Gruppe, wo jetzt auch GC-Präsident wird. Und wenn ich jetzt ein bisschen irritiert schaue, der Tobi friert bei mir immer wieder ein, darum bin ich nicht sicher, ob er mich gehört, aber und viele Leute auch bei uns im Büro haben nachher gesagt, nach der Pressekonferenz, ja, ist wieder das Gleiche wie vorher und sie haben ja nichts richtig gesagt und man weiß immer noch nicht, warum es irgendjemand GC will haben, was man damit will anfangen. Und ich habe gefunden, ja gut, was sollen sie anders sagen, oder? Also, was sie, glaube ich, nicht haben, sie haben nicht Bock zu kommen und in der ersten Saison in der Transferperiode 50 Millionen auszugeben, um das ganze Team umzubauen und da Riesenstars anzustellen. Also können sie das auch nicht versprechen. Ich habe eigentlich noch einen guten Auftritt gefunden. Es war relativ ehrlich gewesen. Es ist vieles gesagt worden, was man nicht machen kann oder was man nicht will machen. Sie haben gesagt, sie wollen nichts verrückt machen. Das erste Jahr wird ein Jahr sein, wo man einfach mal schaut, dass man irgendwie das Fundament legt. Der Herr Delechat hat auf mich zumindest sympathisch gewirkt. Das muss überhaupt nicht heissen, aber er hat jetzt nicht so gewirkt, wie wenn er Luftschlösser würde bauen würde, bei GC. Und ich finde, es hat zwei massive Unterschiede zu den Chinesen von Fosun, die vorgekommen sind, und zum LAFC. Und das ist, der Herr Delechat wohnt in Zürich. Und zwar schon seit Jahren. Und er hat einen Sohn, der auf die Welt gekommen ist und Zürichdeutsch schwätzt. Er weiss, was GC ist. Und er ist da. und der arbeitet von da aus. Und das ist schon mal ein riesiger, riesiger Unterschied. Wenn man vorher immer das Gefühl hatte, ja, GC, man hat es zwar gekauft, aber eigentlich ist es so ein ungeliebtes Stiefkind. Man schickt immer irgendwelche Leute hier an und die machen dann irgendetwas und das funktioniert dann halt nicht und dann verliert man die Lust und dann sucht man halt jemanden, der einem das wieder abnimmt. Und ich glaube, das ist ein grosser Unterschied. Und jetzt kann man sagen, es ist billig, dass man dann den Amir Abrashi noch mitgenommen hat. Aber ich habe trotzdem gefunden, es zeigt, okay, die kommen, die wissen immerhin, wer der Amir Abrashi ist. Sie wissen, wie wertvoll das er ist für die Verbindung vom Club mit der Stadt und den Fans. Und dann nimmt man den mit ins Boot. So. Und mehr kann ich von dieser anderthalb Stunden nicht sagen. Ich sehe nicht in die Bücher rein. Die Clubs, die sie bis jetzt haben, sind in zweiten und dritten Ligen. Die sind nicht abgestiegen, sind aber auch nie irgendwie Aufsteiger gewesen. Ja. Aber also du hast ja den Primär gehabt. Also du hast ja vielleicht mehr Hintergründe.
Ja, also was mich jetzt einfach wundern nimmt in der nächsten Woche, das schreibt mir dann auch Jens Stiefens, wenn jetzt kommen jetzt mal endlich Transfers, wenn passiert mal etwas und so. Also dann gehört der Club, glaube ich, fängt 10 Tage und ich, es nimmt mich schon Wunder, wie schnell, dass sie jetzt Zeit brauchen, um etwas zu verändern. Oder? Sie haben jetzt intern schon die ein oder andere Sachen, Verantwortlichkeiten, Personelle und so, sind zum Analysieren, am Klären. Alain Sutter ist schon eine erste Personalie, die am Tag 1 hat, freigestellt worden ist. Und mich nimmt es wunder, wie es jetzt in der Kaderplanung, wie schnell das könnte sein, weil man gehört, oder was ich dann auch so gehört habe, relativ schnell, eigentlich mit LAFC ist man, glaube ich, so rund um Barrage einig gewesen. Und man hat jetzt fast einen Monat verloren, oder? Und die Saison geht in 2 Wochen los. GC hat gegen Wiel, glaube ich, so unfassbar schlecht gespielt, dass man denen nicht mal die obere Hälfte von der Challenge League zutrauen. Und ja, es ist schon sehr, sehr, sehr dünn, oder? Also ich glaube, wenn man GC-Fan ist, stehen da mal sehr, sehr harte Wochen bevor. Ich glaube, das wird ganz ein schwieriger Saisonstart. Aber ich glaube auch, so was man hört, dass sie doch wahrscheinlich bis Ende August etwas werden präsentieren, wo wir vielleicht idealerweise sagen, hey, das könnte vielleicht noch funktionieren, dass man zumindest irgendwie nicht so komplett in Abstiegsseich kommt. Kommt dann halt darauf an, wenn man den Fehlstart, der wahrscheinlich wird passieren, kann aufholen. Aber sonst im Großen und Ganzen teile ich deinen Eindruck. Also ich habe die Pressekonferenzen auch gehört. Ich habe das Gefühl, man ist sich bewusst, was man da gekauft hat. Man kennt GC, man kennt Defizit, man kennt den Campus, man kennt die Spieler, man kennt die Leute, die für den Club arbeiten, man kennt die Leute, die innerhalb des Schweizer Fußballs arbeiten, die Opinion Leader, die wichtigen Agenten, die wichtigen Strippenzieher, sage ich jetzt mal. Man ist sich dem alles bewusst und ja, kennt sich auch aus. Man sucht jetzt, glaube ich, den CEO, Geschäftsführer, wo der Ludovic Delle schon angekündigt hat. Das ist auch ein Schweizer. Kommt zwar dann, glaube ich, nicht aus Zürich, aber das werden wir noch sehen. Und ja, also schon deutlich mehr Swissness und man hat, glaube ich, auch gesehen, was für Fehler das gemacht worden sind. Ich habe es auch sehr einen ehrlichen Auftritt gefunden. Aber am Schluss vom Tag verstehe ich auch alle GC-Fans, die sagen, wir haben schon so viele PKs gelost und geschaut, wo uns weiss ich, was alles versprochen ist. Und es ist immer nur noch schlimmer und nur noch schlimmer und nur noch schlimmer geworden. Also ich hoffe, dass es das mal vielleicht ein bisschen anders rauskommt, aber es braucht definitiv Zeit. Ich glaube, sie sind nicht nur sympathisch, sie sind auch kompetent. Ich glaube, die Kombination hat es schon lange nicht mehr gegeben bei GC. Und dann schauen wir mal, wie das rauskommt jetzt in den nächsten Wochen. Weil ich glaube, also eben, zaubern können sie halt nicht, auch wenn sie sympathisch und kompetent sind.
Das Einzige, was ich mich dann noch frage, aber das werden sie sich überlegt haben, ist, er hat gesagt, Swissness, die Leute müssen auf dem Campus sein oder in der Geschäftsstelle an der Schifflände hier in Zürich. Aber die Rekrutierung, die findet in Holland statt. Also die Auswahl vom Scouting und so. Ja, wenn es denn, ich weiß auch nicht, wenn es denn darum geht, vielleicht findet man ja noch Spieler in der Challenge League oder so. Also es hat ja Thun nicht überwiesen, dass man durchaus in der Challenge League das Schütterliche haben kann, das Niveau haben für die Super League. Die sind auch nicht so sau teuer. Aber ja, also das ist die einzige Frage, die ich mich gefragt habe. So, okay, einerseits sagt man, okay, man muss vor Ort sein und andererseits wird das Recruitment in Holland gemacht, aber wahrscheinlich werden dort Spielerprofile am Computer rausgezogen und dann sagt man, gut, jetzt gehen wir da noch go anschauen, ob der linke Außenverteidiger von Stade Lausanne-Uschi vielleicht einer könnte für uns sein. Aber das ist auch... Ja,
das ist jetzt aber, glaube ich, bei Bayern ist das ja nicht anders gewesen, oder? Dann ist ja auch eigentlich all die Informationen und Scouting, Recruiting ist von München ausgekommen. Ich glaube, zwar Alain Sutter, sein Sohn, hatte dann auch mal noch eine Scout-Rolle gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der immer rum ist. Aber ja, also ich glaube, aber auch da wieder, ich glaube, das ist mehr, man hat wollen kommunizieren, dass man eigentlich durchaus parat ist oder auch ohne einen Sportchef. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann da irgendwie Strukturen geschafft werden in Zürich, bei GC vor Ort in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich glaube, das ist so die Basis, die Bridge hat, wo sie handlungsfähig machen, jetzt relativ kurzfristig.
Gut, jetzt Bayern München ist jetzt nicht gerade das Gütesiegel, was sie bei GC abgeben. Oder? Jetzt nicht, dass man sagt, ah, das ist ein super Modell, zu gutem Glück machen wir das nochmal. Wobei, Asbjensen ist gestern, ich glaube so offiziell, oder, zu Deportivo La Coruña, La Liga aufsteigen. Das heisst so 6 bis 7 Millionen Euro. Ja. Und ich glaube, nach dem alten Vertrag müsste GC da eigentlich etwas bekommen. Weißt du da etwas? Zählt das auch noch? Oder ist das irgendwie, sagt LAFC, ja gut, aber das ist ja eigentlich mit Red and Gold und darum. Oder das wäre so wie ein kleiner Willkommensbonus, wo sie bekämpfen, oder? Also 10% von 6 bis 7 Millionen, das ist schon mal okay.
Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass da die Verträge dann einfach verändert werden. Es ist ja auch, glaube ich, ähnlich bei Adidas. Es ist jetzt zwar ein gefährliches Halbwissen, aber ich habe irgendwann im Frühling gehört, sozusagen Bayern hat Adidas fast ein bisschen gezwungen, um wieder Ausrüster von GC zu werden. Und jetzt sind sie auch nicht mehr dabei und trotzdem darf GC Adidas Liebli haben.
Und sonst von der Liga, ich weiß fast nichts. Also ich habe mir immer so ein bisschen Daten angeschaut von den Spielern, die der FCB geholt hat. Das ist so viel Flügelflitzer-Vibes wieder. Zuletzt haben sie einen geholt, der Victory heisst. Und ich meine, von dem her ist eigentlich im Double wahrscheinlich steht nichts mehr entgegen. Ein Innenverteidiger. Und dort habe ich gesehen, aber gut, der hat in Litauen zuerst geschaut und zuletzt in Ungarn, glaube ich. Im Baltischen, aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, der soll Kopfball stark sein, scheint's. Laut den Statistiken, die ich gesehen habe. Das ist wichtig für sie, weil sie haben in der Winterpause mit dem Barisic und Acetei haben sie ihre beiden kopfballstärksten Spieler abgegeben. Das hat man gemerkt bei den Standards gegen sie. Aber eigentlich ist er wahrscheinlich nicht einer für... Also ja, der Daniljuk ist ja wahrscheinlich gesetzt. Und Omeragic ist ja auch noch dort. Also, ja. Und was interessant ist, dass sie von Mjelby einen zentralen Mittelfeldspieler geholt haben. Also der verzichtet auf Champions League mögliche Einsätze, um zum FCB zu kommen. Und das ist einer, der gerne den Ball hat und den Mitspieler füttert. Also so ein Typus Spielmacher. Und dann frage ich mich, okay, Spielmacher, Shaqiri auch Spielmacher. Das und grundsätzlich, ich glaube, wird der FCB einen sehr, sehr interessanten Saisonstart haben.
Das glaube ich allerdings auch.
Ja.
Ich kann mir generell vorstellen, ja, dass der Saisonstart voll wild wird.
Ja gut, es ist Super League, also alles andere würde uns enttäuschen.
Stürmer? Hörst du etwas?
Tobi, du bist bei mir
gefunden irgendwo?
Ja, jetzt höre ich dich wieder. Wenn wir abschließen, bevor das unser Programm komplett zusammen crasht, oder hast du noch also Breaking komm. News aus den USA für die Liga? Sorry.
Ich glaube nicht. Also sowohl beim FCZ wie auch beim FC Luzern gibt es, glaube ich, einen dicken Transfer in den nächsten Tagen, aber ja, mehr.
Also weg, oder?
Ja, ja.
Ja.
Also der Zahnwahl zu Brügge ist, glaube ich, so gut wie fix. Gibt ein schönes Sümmli. Ob das reinvestiert ist, weiß ich nicht. Das wirst du dann du irgendwann herausfinden in den nächsten Tagen, oder?
Also so wie es heisst, wissen sie ja, dass der Cheveio wird gehen und sie sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um die Lücke zu stopfen. Das ist die Info, die wo im Moment rum ist.
Okay. Ja gut. Aber dann brechen wir doch das ab. Es hat mich sehr gefreut, dich wieder mal zu sehen und zu hören, auch wenn du ab und zu ein bisschen abgehackt gewesen bist und ich umgekehrt auch. Ich hoffe, ihr draussen merkt das nicht zu fest, wenn ihr es jetzt hört. Und ja, schauen wir dann, was wir machen vor dem Halbfinale oder vor dem Finale, oder? Wenn wir da uns nochmal so in dieser Konstellation hören.
Das wird super vor dem Finale. Das wird grossartig. Ich wollte noch schnell unser Produzententeam danken, wo glaube ich jetzt übers Wochenende irgendwie noch 3 Schichten mehr einlegen, damit wir alle die Sachen hier können online stellen. Jetzt heute schneidet Bettina. Danke vielmals.
Ja, danke auch von mir vielmals von Nordamerika. Jetzt höre ich und sehe ich gar nicht mehr. Ich finde, wir schließen ab. Schönen Abend nach Zürich und ich gehe jetzt zu Murat Yakin und Granitschak. Tschüss zusammen!
Und ich wünsche dir einen super Match.
Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.